weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass einer das Grab verlassen hat. Ich finde das ein Wunder, wenn man das glauben kann. Wenn ich über den Friedhof gehe, da ist alles ruhig. Und jetzt behaupten Christen, bei einem ist der Grabdeckel gelüftet worden. Ich möchte uns heute Morgen einfach so ein Bewusstsein dafür schenken, was Menschen glauben. Und vor allen Dingen, ich habe das Thema mal so gewählt, da haben wir schon, Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Ich möchte so eine Synthese versuchen, mal heute Morgen zu sagen. Auf Leben programmiert, warum Christen gut lachen haben. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes mit einem unwahrscheinlichen Lachen in den weiteren Tag und ins Leben gehen. Wenn mich Gott dazu gebraucht heute Morgen, dann bin ich sehr froh. Mir geht es darum, darf ich mal so sagen, Ostern mit Weihnachten zu verbinden. Oberflächlich betrachtet, müsste jetzt was kommen. Da ist es schon. Wir kommen schon klar. Oberflächlich betrachtet sind beide Feste für den Einzelhandel sehr, sehr erträglich. Süßer die Kassen, die klingeln. Kein Problem. Weihnachten und Ostern. Beide sind Familienfeste. Man besucht einander. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie Besuch kriegen oder nachher noch jemand besuchen. Ostern und Weihnachten, das hat in beiden Festen auch mit Gewichtszunahme zu tun. Die süßen Nikoläuse und die Osterhasen, das sind die Liebesringe am menschlichen Äquator, die sich dann etwas weiter ausdehnen an der Stelle. Es gibt schöne Oster- und Weihnachtsbräuche. Ich finde das toll und mit meinen Enkeln bin ich da so ganz dabei. Und ja, was es da so alles gibt, heute natürlich Osterlämmer und so weiter. Aber eigentlich kann das doch nicht alles sein, was wir hier sehen, oder? Geschenke, die nehmen wir gerne mit, ich auch. Und Ostereier. Wenn man Gott außen vor lässt, dann ist das wirklich alles. Dann ist damit alles gesagt. Weihnachten, das Fest der Geschenke und Ostern, Ostereier suchen und manches mehr, dann ist alles gesagt. Paar freie Tage, tun uns alle gut, nehmen wir gerne mit, keine Frage. Eine tiefere Bedeutung der beiden Feste, Ostern und Weihnachten, die bekommen wir nur durch Gott. Und es handelt sich wirklich um ein einzigartiges Geheimnis. Und Sie wissen alle, ein Geheimnis, das kann man bestaunen. Vor dem kann man stehen, an dem kann man sich vielleicht nicht satt sehen. Aber ein Geheimnis wird man nicht bis in das Letzte ausloten können, verstehen können. Und hinter diesem Geheimnis, über das ich heute Morgen spreche, da steht kein Geringer als Gott selbst. Und sein Geheimnis trägt einen Namen. Jesus. Und ich möchte Sie alle bitten, dass Sie heute Morgen einfach sich mal mitnehmen lassen. Auf so einer Reise durch diese Feste. Und das Geheimnis Gottes auf sich wirken lassen. Und ich garantiere, Sie werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und Sie werden am Schluss meiner Predigt sagen, wenn das wirklich wahr ist, was der gepredigt hat, dann kann ich nicht einfach so weiterleben. Dann muss das irgendwie in meinem Leben Konsequenzen haben. Denn man begreift, es geht nicht nur um nette Geschichten von damals, sondern um eine Aktualität, ein Geheimnis, was zutiefst mein Leben berührt. Und mein Leben verändert. Es ist das größte und wunderbarste Geheimnis der Welt, von keinem Geringeren als Gott selbst initiiert. Wir haben es ja mit einem geheimnisvollen Gott zu tun, der alles auf den Kopf stellt, was Menschen so gerne ausdenken, ausmalen, ausbitten und für möglich halten. Gott erlaubt sich, Dinge auf den Kopf zu stellen. Gott erlaubt sich, anders zu sein, als ich in meinen kühnsten Träumen oder Wünschen mir irgendwie ausdenken kann. Gott ist anders. Und er kommt auch anders. Und deshalb haben wir es mit einem Geheimnis, mit einer Zumutung zu tun. Es wird uns etwas zugemutet. Die Älteren von uns kennen vielleicht den Namen Adolf Eichmann. Das ist der Mann, der entscheidend mitverantwortlich ist für den Tod von Millionen von Juden. Er hat einmal gesagt, ich kam immer mehr zu der Erkenntnis, dass Gott unmöglich so klein gewesen ist, wie in den Sachen, die in der Bibel stehen. Ich dachte mir, der Gott, an den ich glaube, der ist größer als der Christengott. Denn ich glaube an einen gewaltigen, ganz großen Gott, der das Universum geschaffen hat und in Bewegung hält. Von niemandem beeinflusst. Ich glaube nicht an den Gott der Bibel, der ist mir zu klein. Und dann hat er eines Tages im Jahr 1937 die Konsequenz gezogen, ist aufs Gericht gegangen und ist aus der Kirche ausgetreten. Mit dem Gott, der dort in Kirchen und Gemeinden verkündet wird, will ich nichts mehr zu tun haben. Der ist mir zu klein. Dieser Eichmann hat die Zumutung begriffen. Der hat die Zumutung begriffen und ist daran zerschellt und hat mit seinem Glauben Millionen Menschen das Leben gekostet. Andererseits ist diese Zumutung, darf ich mal so sagen, eine Verlockung zum Leben. Eine Verlockung zum Leben und eine Einladung zum Glauben. Und ich freue mich, dass ich jeden von uns heute Morgen dazu einladen kann. Weihnachten. Was ist denn an Weihnachten geschehen? An Weihnachten besucht der lebendige Gott diese Welt. Es ist schon was Gewaltiges, wenn der amerikanische Präsident oder egal wen wir da einsetzen, wenn der Deutschland besucht. Da wird schon der rote Teppich ausgelegt und so weiter. Und da steht der ganze Kopf, der ganze Staatsapparat still. An Weihnachten besucht der lebendige Gott diese Welt, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem wir alle unser Leben verdanken. Der wird Mensch. Der wird Mensch in dem Menschen Jesus von Nazareth. Der wird wie wir, wie Sie und ich. Gott betritt diesen Erdball zu einer ganz bestimmten Zeit in einem ganz bestimmten Gebiet, in dem Fleckchen Israel. Da drückt Gott seinen Fuß in den Staub dieser Welt. Das ist atemberaubend. Das gibt es doch nicht. Ich verstehe jeden, der Probleme damit hat. Den der Kopf Probleme macht, dass der, der den Kosmos geschaffen hat, dass der Mensch wird, dass er sich so klein macht, so klein, wie ich bin, Mensch wird. Lassen wir das Evangelium die frohe Botschaft mal sprechen. Da lesen wir so einiges in den Evangelien. Es hat uns besucht, die herzliche Barmherzigkeit und liebevolle Menschenfreundlichkeit Gottes, um alle, die sich im Dunkeln und der Finsternis des Todes befinden, auf den Weg des Friedens zu führen. Das ist eine gute Nachricht. Dass Gott in seiner Menschenfreundlichkeit, in seinem Interesse an uns, Mensch wird. Um uns herauszuholen aus vielem Dunkeln, was uns umgibt und manchmal in uns ist. Und um uns auf den Weg des Friedens zu locken. Euch ist heute der Heiland geboren, singen die Engel. Da kommt ein Heilmacher, kein Kaputtmacher. Davon gibt es genug in dieser Welt. Heilmacher. Er rettet von Sünden. Das heißt, er rechnet nicht ab. Der rechnet auch nicht auf und präsentiert uns dann. Sondern der rettet und befreit. Sünde ist das, was das Gute im Leben aufhält. Und er bekommt diesen Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, nicht gegen uns. Gott mit uns. Das feiern wir Weihnachten. Und Johannes sagt das einmal anders. Und Gott wurde Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Beides sahen wir in ihm. Wahrheit, Wirklichkeit. Aber auch diese Gnade, dieses uns zugeneigt sein, nicht dieses uns drücken und klein machen. Und Paulus schreibt er mal im Philipperbrief, er, der Menschensohn, gab alle seine göttlichen Vorrechte auf. Er wurde ein Mensch mitten in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen, indem er sich total erniedrigte und das Leben eines Dieners lebte. Haben wir das? Ich habe das nie gemacht. Wie schwer fällt es uns, Positionen aufzugeben? Wie schwer fällt es uns, uns unter dem zu verkaufen, da muss man so sagen, was wir eigentlich sind. Gott ist anders. Gott wird Mensch. Und er wird nicht nur Mensch wie ich und Sie, sondern es heißt, er wird Diener, er dient den anderen. Er beugt sich zu den Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Verstehen Sie das? Ich verstehe das nie. Ich verstehe das nicht. Das ist so, außer dem, was in meinem Kopf und Herzen geht. Das kann ich nicht begreifen. Da verlässt einer freiwillig die göttliche Herrlichkeit, wo die Engel ihm dienen, so heißt das in der Bibel, und tauscht sein Dasein freiwillig in unserer menschlichen Armseligkeit. Und es geht manchmal armselig unter uns zu. In der Tat. Der Schöpfer aller Dinge, der wird zum Diener aller Menschen. Haben wir das? Ich begreife das nicht. Und nun frage ich uns, ist das nicht geheimnisvoll? Aber schauen Sie, wenn das wirklich wahr ist, dann wird auch das andere schon fast wieder begreifbarer. Dass sein Leben so ganz anders beginnt als unseres. Nämlich mit etwas, wo auch ich als Vater von drei Kindern immer wieder mich wundere, dass ein Kind ohne Mitwirkung eines Mannes zur Welt kommt. Also ich weiß, dass das normalerweise anders geht. Als dreifacher Vater. Aber wenn das eine schon so groß ist und über mein Begreifen geht, dann kann ich auch dies vielleicht zunächst mal schlucken. Ich möchte bitten, dass man zunächst mal zu schlucken, nur zu schlucken. Ich weiß, dass manche Schluckbeschwerden haben. Dann ist das der Auftakt eines geheimnisvollen Lebens. Weihnachten heißt also, dass der lebendige Gott als Kind in diese Welt kommt und sich in die Krippe legen lässt. Haben wir das? Das heißt Weihnachten. Das ist eine Zumutung. Für meinen Verstand jedenfalls. Warum als Kind? Zwei Gedanken dazu. Ein Kind ist etwas, was, glaube ich, jeden zutiefst anrührt. Wenn man ein Kind, ein gerade frisch geborenes Kind, auf dem Arm hält und so weiter, dann merkt man, das ist etwas ganz Wunderbares, ein Wunder. Und ein Kind ist so ganz ungefährlich. Kann man nicht von jedem Erwachsenen sagen. So ganz ungefährlich. Da muss man so sagen, die Menschwerdung Gottes in dem Kind Jesus von Nazareth ist seine vertrauensbildende Maßnahme. Das soll was an unserem Herzen bewegen. Das soll Vertrauen in ihn wecken. Lass mal einen Vergleich wählen. Wir können doch, wenn die Sonne hell am Himmel steht, können wir noch nicht mal in die Sonne schauen, oder? Schaffen wir nicht. Selbst die stärkste Sonnenbrille ist manchmal noch zu wenig. Schaffen wir nicht. Wie könnten wir denn den Schöpfer aller Dinge in seiner Größe, in seiner Macht und Majestät anschauen,
wenn wir schon noch nicht mal in die Sonne schauen können.
Das wäre gar nicht zu ertragen. Diese Fülle, wenn sie auf uns einwirken würde, wir könnten es nicht ertragen. Und er wird ganz Mensch. Er kommt auf die Welt wie wir und wird hilfsbedürftig. Der Schöpfer aller Dinge, so singt es manchmal hier, der wird ein Kind, der muss gewickelt werden. Der muss genährt werden. Und er geht tiefer als wir.
Keiner von uns ist in der Futterkrippe groß geworden, denke ich mal.
Keiner von uns musste ein paar Tage nach der Geburt flüchten gehen. Und so weiter und so fort. Er wird ganz Mensch und er überspringt keine menschlichen Entwicklungsstadien, in allem uns gleich und sogar noch tiefer als jeder von uns geht. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Wir können es gar nicht tief genug denken. Gott besucht uns, der lebendige Gott wird Mensch und er wird wie wir. Und man fragt sich, warum in aller Welt nur? Hat Gott das nötig? Gewiss nicht. Aber die Frage wäre, ob wir das nötig haben. Wir brauchen ihn. Und so heißt es im Weihnachtsevangelium ja auch, und das ist jedem, glaube ich, bekannt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen einzigen Sohn in die Welt sandte. Weil Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen so groß ist, macht er sich so klein, um uns zurückzulocken zu ihm ins Vaterhaus. Er will die Brücke, er soll die Brücke zum Vaterhaus schlagen. Und nun müssen wir Zeit haben. Und müssten gemeinsam das Neue Testament oder die Evangelien lesen, wie dieser Jesus, nachdem er erwachsen ist, circa 30 Jahre alt ist, wie er Armen und Schwachen und Verzagten sich zuwendet, wie er ihnen Heil und Hoffnung schenkt, wie sie von der Begegnung mit ihm anders weggehen, als sie zu ihm gekommen sind, wie er Kranke gesund macht, wie er Menschen, die irgendwie verstrickt waren in Bindungen und nicht loskamen, wie er sie löst, dass sie wieder das sein können, was sie eigentlich sein wollen und wie sie geschaffen sind. Wie er sich mit den religiösen Machthabern der damaligen Zeit reibt und sie in den Senkel stellt. Und dann seine herausfordernde Worte, seine Predigt, die Bergpredigt, der bis heute niemand das Wasser hat reichen können. Und sein Charakter, der so ganz anders war in der Begegnung mit anderen Menschen, so rein und ohne Fehler, und so dass Menschen immer wieder eine Frage bewegt, und die lesen wir in den Evangelien, die Frage heißt, wer ist das eigentlich? Wer ist das denn eigentlich? Auf der einen Seite so ganz wie ich, so ganz Mensch, einer von uns, und auf der anderen Seite doch irgendwie anders. Irgendwie anders. Wer ist das eigentlich? Jesus selbst gibt die Antwort und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott ins Herz. So ist Gott. Wie ich mich den Menschen zuwende, so wendet sich der Vater im Himmel euch zu. Und die Jünger, die sagen, er hat uns grenzenlos beschenkt mit Gnade und Wahrheit. Er hat etwas anderes aus uns gemacht. Unsere Existenz ist eine andere geworden. Das hat an Weihnachten vor ca. 2000 Jahren begonnen. Großartig, oder? Weihnachten. Kann man sich wieder darauf freuen, Weihnachten. Nach 33 Jahren hat es ein jähes Ende gefunden. Und damit bin ich beim Karfreitag. Karfreitag, mit dem tun sich Menschen ja besonders schwer. Heute ist die Tanzschule übrigens geschlossen, weil es ein Tanzverbot gibt an Karfreitag. Ich weiß ja, was das bewusst ist.
sind so in Deutschland noch. Ich sage da gar nichts zu, ich stelle das so fest. Ich weiß das noch früher, Karfreitag, da mussten wir uns als Kinder immer irgendwie so ein bisschen besonders still behalten. Also konnte nicht da rumbolzen und so und schon durchschießen und ein bisschen Krach machen. Das muss immer ein gedämpfter Trommelschlag. Karfreitag, kennt ihr das auch? So ein bisschen, fröhlich gucken und so weiter, ein bisschen gedämpfter. Ein bisschen schräg gucken und so. Kreuz. Das Kreuz durchkreuzt alles. Das macht alles Schöne, alles Niedliche und Stimmungsvolle von Weihnachtslieder kaputt. Oberflächlich betrachtet ist es so. Das haben Menschen damals und heute gesagt. Die Sache mit dem Kreuz ist ein Skandal. Und Maria Kubitschek, die hat bei Maischberger, bei dieser politischen Sendung, hat den Satz gesagt, hat mir sofort aufgeschrieben. Ich liebe Jesus über alles. Aber ich möchte ihn nicht am Kreuz sehen. Ich möchte ihn nicht am Kreuz sehen. Ich liebe Jesus, bin begeistert von seinen Reden und so weiter. Aber das ist eine Zumutung am Kreuz. Und dann noch ein Kreuz auf die Kirche. Eine weitere Zumutung. Da hätte man eine Krippe oben auf jede Kirche machen sollen. Das ist ein viel schöneres Zeichen. Und genau dieses Zeichen ist das Symbol für den christlichen Glauben. Das Symbol für den christlichen Glauben geworden. Darf ich mal so sagen? Wer sich am Kreuz ärgert, der wird nie Ostern richtig feiern können. Wer sich am Kreuz ärgert, und ich verstehe das zunächst mal, der wird nie richtig Ostern feiern können. Der wird immer beim Ostereier stehen bleiben. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, wer gestern oder vorgestern diesen Film im Fernsehen gesehen hat von Mel Gibson, Die Passion Christi. Das kann man kaum mit anschauen. Wie man hier einen unschuldigen Jesus von Nazareth gemartert hat, gefoltert hat und dann getötet hat. Und Kreuzigung war die brutalste Hinrichtungsart, sodass man die nach einiger Zeit, ich glaube im dritten Jahrhundert, abgeschafft hat, weil sie menschenunwürdig ist. Da hängt jemand zwischen Himmel und Erde und haucht auf grausame Weise sein Leben aus. Ihr Lieben, das ist die Blamage Gottes. Die Blamage Gottes. Gott blamiert sich vor aller Welt im Gekreuzigten, wenn du Gottes Sohn wärst. Da könntest du vom Grab hier, vom Kreuz hier absteigen. Und wenn du Gottes Sohn wärst, so sagt einer der Verbrecher, da könntest du dich und mich aus dieser misslichen Lage hier heraus katapultieren. Das passt doch nicht zusammen. Der Gott der Allmacht und der Gott der Ohnmacht. Was in der Krippe so wunderschön begann und sich im anschließenden Leben so herrlich gestaltete, das endet so erbärmlich und jämmerlich am Kreuz. Da hängt er, der Jesus von Nazareth. Hat anderen geholfen. Hat anderen Gutes getan. Hat ihnen eine neue Lebensperspektive eröffnet. Und jetzt hängt das Kind aus der Krippe, was so schön anzuschauen ist, hängt am Galgen zwischen zwei Verbrechern. Ein solcher Gott ist doch nicht ernst zu nehmen. Geschweige denn erträglich. Eine Zumutung für jeden aufgeklärten und hochgebildeten Verstand. Eine Zumutung. Oder könnte das vielleicht sogar Absicht sein, die Sache mit dem Kreuz? Absicht von höchster Stelle vielleicht? Von Gott vielleicht? Von Gott dem Vater gewollt und initiiert? Und andere Menschen mit eingebaut? Das ist die Frage.
Und ist Gott vielleicht gerade im Kleinsten, im Tiefsten, im Unbegreiflichsten der Größte? Das haben wir zu früh. Jesus hat es den Jüngern gesagt und sie konnten das gar nicht aufnehmen. Sie waren so programmiert, sie hatten mit Jesus so tolle Pläne und er sagte immer, ich muss nach Jerusalem gehen. Das ist mein Weg. Ich muss. Das ist der Weg, der mir aufgetragen ist. Das ist der Plan, der sich erfüllen soll und ich soll ihn erfüllen. Es muss so sein, damit ich das, was Gott im Tiefsten für die Menschen vorhat, damit ich das erfülle. Damit Weihnachten nicht nur in der Luft steht und nur Geschenk der Feste bleibt. Deshalb muss ich nach Jerusalem und muss ans Kreuz. Deshalb. Und dann kennen wir dieses nächste Foto. Schaff. Johannes der Täufer, der Finger wird immer länger und er zeigt von sich weg, er sagt, ich bin eine kleine Nummer, ich bin nur ein lebendiger Wegweiser, ein Hinweiser zu Jesus, den müsst ihr sehen. Jesus ist das große Geheimnis, sagt er. Schaut ihn an. Und dann sagt er diesen Satz, den wir alle kennen, das ist das Opferlamm Gottes, was die Sünde der ganzen Menschheit wegträgt. Er ist es. Dazu ist er in die Welt gekommen. Damit er die Schuld einer ganzen Menschheit aus der Welt schafft. Gott selbst geht ins Leiden. Gott lässt sich verletzen. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sich solidarisiert mit dem Leiden in dieser Welt. Und noch mehr. Er stirbt für uns. Gott liebt diese Menschen so sehr und so sehr, dass er sich unsere Schuld aufbürdet und am Kreuz sühnt. Jesus hat sich am Kreuz alle Schuld der Welt, auch unser Fehlverhalten und Nichtgelingen auf sich geladen, damit wir frei und heil leben können. Überlegen Sie einmal, das wäre wahr. Dann wäre Golgatha, darf ich mal so sagen, die größte Müllkippe der Welt. Da wird aller Müll dieser Welt endgültig beseitigt, endgültig gelagert und für null und nichtig erklärt. Wo der heilige Gott in seinem Sohn Jesus Christus all das, was zwischen Himmel und Erde kaputt gegangen ist, all das, wo sich Menschen gegenüber Gott schuldig gemacht haben, gegenüber anderen Menschen schuldig gemacht haben und wo sie an sich selbst schuldig geworden sind und Hand an sich gelegt haben, das nimmt der lebendige Gott auf seine Schultern, nimmt es ans Kreuz und beerdigt es dort. Das ist biblische Botschaft. Das ist biblische Botschaft. Alles, was in unserem Leben passiert ist und was in dieser Welt passiert ist, das schultert sich der lebendige Gott und sühnt es. Paulus schreibt das einmal so, und das ist für mich eine klassisches biblisches Wort. Gott hat Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Warum denn? Damit wir durch ihn die Gerechtigkeit angeschrieben bekommen, die alleine vor Gott gilt. Das ist das Ziel. Und wenn Menschen sagen, das will ich nicht, dann müssen sie ihren eigenen Weg finden, wie sie Frieden mit Gott finden. Wie sie Vergebung der Schuld haben, bekommen. Und wie sie das ganze Jahr Gottes bekommen. Dann muss ich mir selbst religiös einen Weg stricken. Wenn mir der Weg, den Gott geht, in seinem stellvertretenden Sterben durch Jesus, nicht nehmen will.
Gott hat Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit angeschrieben bekommen, die allein vor Gott gilt. Die Bibel nennt das Stellvertretung. Stellvertretung. Dass einer anstelle der anderen, einer für alle, alles gut macht, was bei ihnen kaputt gegangen ist. Das ist, jetzt stehen wir am Kreuz. Darf ich das nur so sagen? Das begeistert mich zutiefst. Und ich stehe immer wieder staunend vor dem Kreuz und sage, danke, Herr. Danke. Darf ich aber ganz persönlich fragen, haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie eigentlich wert sind? Was Sie Gott wert sind? Gott wert sind. Und die Antwort lautet, Sie sind Gott einen ganzen Christus wert am Kreuz. Das sind Sie Gott wert. Das bin ich Gott wert. Einen ganzen Christus. Das ist. Nochmal Paulus, Gott hat in Christus die Menschen mit sich selber versöhnt. Mit sich selber versöhnt. Versöhnung, darf ich mal ganz einfach sagen, was heißt, Versöhnung heißt, Gott will dich auf jeden Fall und mich. Gott will nicht auf dich und mich verzichten. Gott will dich und mich. Und wir müssen nicht mehr gegen Gott kämpfen. Die Tür zum Vaterhaus, die ist offen. Und wir müssen nicht mehr büßerische Leistungen vollbringen. Gott hat in seinem Christus alles gut gemacht und für alles bezahlt. Das ist Entlastung. Ich muss nicht mehr mit schlechtem Gewissen rumlaufen, dass vieles in meinem Leben schiefgegangen ist. In meinem Leben ist viel schiefgegangen. Ich muss mich nicht religiös abstrampeln und fromme Leistungen erbringen, vielleicht sogar sonntags in den Gottesdienst gehen, damit mir wieder etwas gut geschrieben wird. Ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht besser machen, als ich in Wirklichkeit bin. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht die Schuld auf andere Menschen abwälzen, um selber besser dazustehen. Jesus hat für mich bezahlt und ich darf frei ausgehen. Wer das begreift, annähernd begreift, der macht einen Luftsprung. Und dieser für mich gekreuzigte Herr, der hält mir den Rücken frei. Ich wurde erinnert an einen jungen Mann. Ich habe lange mit seiner Frau und ihm zusammengesessen. Die Ehe war unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig. Und ich bin oftmals weinend auch weggegangen, weil das alles so hoffnungslos war. Und dann hat dieser junge Mann Jesus entdeckt. Jesus, den auch für ihn gekreuzigt, der seine Schuld und all das, was sich zwischen ihm und seiner Frau ereignet hat, weggenommen hat, ihm vergeben will, ihn entlasten will. Und er hat das angenommen. Und daraus gewann er die Freiheit, auch auf seine Frau zuzugehen. Sie um Vergebung zu bitten und die Kraft der Versöhnung zu empfangen, durch Jesus mit seiner Frau neu zu beginnen. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Ich möchte uns fragen, ob wir das persönlich so erlebt haben, diese Entlastung und diese Befreiung, und dass wir all das, was in unserem Leben schiefgegangen ist, dass wir das auf das Konto Jesus gebucht haben. Und so aus dem Minus durch ihn zum Plus gekommen sind. Und nun bin ich noch bei Ostern. Ostern. Das Fest, das wir heute feiern. Was ist denn Ostern eigentlich passiert? Antwort: Zu dem, der in der Krippe begonnen und der am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat, bekennt sich Gott. Denn die Frage steht ja im Raum. Und ich bitte da sehr kritisch nachzudenken. Stimmt das alles, was ich gesagt habe? Stimmt das alles? Oder ist das zu schön, um wahr zu sein? Ist das ein frommer Wunschtraum? Haben sich Christen etwas zusammengesponnen und bekannte Theologen vielleicht irgendwas zusammengebastelt, was ihnen irgendwie hilft, die Sache ein bisschen leichter macht und etwas salopperes Leben gehen lässt? Stimmt das alles? Die Antwort: Am Ostermorgen passiert etwas Einmaliges, was es vorher nie gegeben hat und auch seitdem nie gegeben hat bis zum heutigen Tag. Nie. Das hat sich nicht wiederholt, dass nämlich ein Toter zum Leben erweckt wurde. Jesus von Nazareth. Und das lesen wir im Osterevangelium. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel, rollte den Stein vom Grab und setzte sich darauf. Und als die Wachen ihn sahen, zitterten sie und fielen wie tot zu Boden. Und der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus von Nazareth. Er ist nicht hier, er ist auferstanden und er lebt. Und wenn Sie die Berichte lesen, ich habe es heute Morgen mit meiner Frau auch gelesen, dann ist ein Erschaudern bei allen Menschen. Da ist etwas Unbegreifliches passiert, was es noch nie gegeben hat. Das ist also passiert an Ostern. Der Gekreuzigte, der Beerdigte, dessen Grab versiegelte und bewachte, der hat das Grab verlassen und lebt. Er ist auf einmal wieder unter den Lebenden. Und er sagt vor allem zwei Worte: Fürchtet euch nicht. Und er sagt: ich lebe wieder. Und ihr sollt auch leben. Und er geht so weit und sagt: Selbst euer Sterben wird nicht mehr das Endgültige sein, sondern durch mich, den Auferstandenen, wird alles andere. Jeder Sargdeckel ist zukünftig gelüftet. Durch mich, den Auferstandenen. Ich bin der Erste. Und mir werden viele folgen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Nehmen Sie das doch mal ganz persönlich, dass Jesus Ihnen das heute sagt: Fürchtet du dich nicht, obwohl du vielleicht viel Grund hast. Und ich lebe und ich möchte dich auch ins Leben ziehen. Ich möchte dich ins Leben ziehen. Ist das nicht großartig? Und Paulus, dieser kluge Kopf, den ich überhaupt nicht das Wasser reichen kann, der gibt sich in 1. Korinther 15 ein ganzes Kapitel Mühe, um den Menschen auch von der Logik her deutlich zu machen: Die Auferstehung ist das Entscheidende. Wenn ich die Auferstehung nicht glauben kann, dann kann ich den ganzen christlichen, die ganze christliche Lehre, die kann ich wegmachen. Da geht es nicht darum, dass man durch Befolgung von Regeln irgendwie ein bisschen anständiger wird. Dafür haben wir die Polizei. Dafür brauchen wir nicht Jesus, um anständiger zu werden. Und er sagt: Wer das nicht glaubt, das ist das Entscheidende. Jesus ist auferstanden. Das ist begründete Hoffnung, die in der Auferstehung ihren Grund hat. Und die Auferstehung macht Jesus einzigartig. Geht Jesus weit über jeden Religionsstifter hinweg. Alle müssen sich daran messen lassen. Ob sie auferstanden sind und ob sie als lebendige Realität sind. Und deshalb sagt Jesus: Niemand kommt zu Gott an mir, dem Auferstandenen, vorbei. Und Paulus, ein Wort muss ich Ihnen noch zumuten. Tolles Wort. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Den Tod, diesen furchtbaren Tod, die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Dadurch hat er die Menschen befreit, die ihr ganzes Leben durch Angst vor dem Tod überschattet hat. Menschen haben Angst vor dem Tod. Auch die, die es nie zugeben sollen. Ich mache nichts, gehört zum Leben dazu. Und ich kenne die ganzen Sprüche, die wurden mir gewiss als Pastor schon gesagt. Da ist bei jedem etwas da. Jesus nimmt auch die Angst vor dem Sterben. Die Angst vor dem Tod. Er ist der Auferstandene. Und er zieht alle ins Leben hinein, die sich ihm anvertrauen. Gott hat sich zu seinem Sohn bekannt und ihm einen Namen und eine Bedeutung gegeben, die über alle Namen ist. Jesus ist auferstanden. Daran hängt alles. Daran hängt alles. Wir können alles vergessen, was wir bisher geglaubt haben, wenn das nicht stimmt. Aber umgekehrt gilt auch, wir können alles gewinnen, wenn das stimmt. Alles. Von Karfreitag zu Ostern, von der Kreuzigung zur Auferstehung. Das bedeutet vom Tod zum Leben. Von der Schuld zur Freiheit. Von der Strafe zur Vergebung. Vom Versagen zur Gnade. Von der Angst zum Frieden. Vom Scheitern zum Sieg und von der Trauer zur Freude. Und vom Klagen zum Jubel. Das bewirkt Jesus, der Auferstandene. Was hat Ostern mit Weihnachten zu tun? Weihnachten ohne Ostern ist die Auferstehung, ist die Geburt eines Kindes, wie viele andere Geburten erfolgt sind. Karfreitag ohne Ostern ist das Scheitern eines religiösen Hoffnungsträgers. Wie gut war das mit Jesus? Und wie erbärmlich ist es gescheitert am Kreuz? Ostern. Das ist das Siegel Gottes. Das amtliche Siegel Gottes und die Beglaubigung für alles, was wir über Jesus in der Bibel lesen und was er verspricht. Hier wird für alle Menschen gültig und verbindlich erklärt, was Jesus gesagt hat, was er getan und wofür er angetreten ist. Ich gebe mein Leben zur Befreiung für viele. Weihnachten ist der Beginn der Liebesgeschichte Gottes mit uns. Karfreitag findet das die Fortsetzung in dieser Generalamnestie. Und Ostern ist dieser krönende Abschluss. Hier ist Gottes Weg zu den Menschen zum Ziel gekommen. Es ist vollbracht zum Ziel gekommen. Wir müssen und wir können und wir dürfen mit dem Auferstandenen rechnen, der lebt. Und er wirbt um uns, um unser Vertrauen. Und das ist so wichtig. Schauen Sie, das ist das Geheimnis Gottes und Jesus. So hängt alles zusammen. Von höchster Warte geplant, initiiert, und am Kreuz vollendet. Jesus, der Auferstandene. Und er wirbt um unser Vertrauen. Und so heißt es einmal im Johannesevangelium, damit möchte ich schließen. Wenn du an mich glauben würdest, sagt Jesus, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du an mich glauben würdest, es geht nicht um eine Konfession hier, wenn du an mich, an Jesus glauben kannst, dann ging dir eine ganz neue Welt auf. Die Welt des Glaubens. Nicht perfekt, absolut nicht, kann keiner von uns bedienen. Aber etwas ganz Neues. Jesus, der Auferstandene, ist mit uns unterwegs. Und das ist entscheidend. Ich möchte alle herzlich einladen zu diesem Jesus, wirklich so ein Ja zu finden, das Ja des Glaubens. Nehmen Sie das mit nach Hause. Und vielleicht können Sie mit einstimmen, jetzt in diesen Osterjubel. Der Herr ist auferstanden, es war nicht auferstanden. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das glauben Sie und ruhen Sie eher, bis Sie es glauben.